Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Warnhinweis: Die heutige Ausgabe von Echtgeld TV kann massive Angriffe auf euer Vermögen darstellen, da wir eine ganz besondere Form der Sendung diesmal gewählt haben. Und wir, das sind heute Dirk Hagemann und ich. Herzlich willkommen, Dirk.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
Genau, das zweite Mal in dem Jahr. Damals haben wir darüber gesprochen, dass du jetzt für die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz auch tätig bist, gelegentlich die ein oder andere Hauptversammlung besuchst. Ja, und das war gar nicht so gelegentlich, sondern es war eine ganze Menge. Ich weiß nicht, wie du in dem Ranking der DSW stehst, aber mit 37 Hauptversammlungen, die du in diesem Jahr absolviert hast, hast du auf jeden Fall einen sehr, sehr reichlichen Fundus.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne das DSW-Ranking auch nicht. Ich werde mal auf unserer nächsten Versammlung danach fragen, ob ich da weit vorne liege. Also ich habe 37 Hauptversammlungen bisher dieses Jahr besucht. Könnten noch eins, zwei dazukommen, mal sehen. Wobei das jetzt auch nicht alles für die DSW war. Also ich habe es mir aufgeschrieben, 27 für die DSW tatsächlich besucht, 10 auch privat. 9 davon waren virtuell, 28 in Präsenz und 23 davon in Berlin.
Okay, und zu dem Thema virtuell werden wir sicherlich nachher auch noch mal ein bisschen kommen, denn da gibt's ja das ein oder andere, was du auch als Statement online bringst. Du warst früher kein Spekulant, du bist immer noch kein Spekulant. Mittlerweile bist du es auch auf Twitter oder auf X nicht mehr, sondern jetzt nur noch ganz simpel der Hagemann. Wie kamst du zu dem Wechsel?
Ja, ich dachte irgendwie, es wäre mal Zeit, diesen Teil der Vergangenheit hinter mir zu lassen. Und es geht jetzt auch nicht in dem Sinne nur noch um die Börse, sondern auch beschäftige mich auch mit anderen Themen und muss da meinen Senf dazugeben, so wie viele anderen auch. Und deswegen eben nur noch mit meinem Namen.
So, und was wir heute vorbereitet haben und weswegen ich vorhin diesen deutlichen Warnhinweis für euer Vermögen ausgesprochen habe, ist, dass wir uns durch die Tops und Flops der Hauptversammlungen wühlen, die Dirk besucht hat, und dabei dann auch noch zwei, ja, große Ärgernisse beziehungsweise Ärgernisse und Kuriositäten mit dabei haben, sodass wir insgesamt 8 Hauptversammlungen besprechen, vermutlich immer mal wieder auch ein paar Anleihen von anderen mit reinfliegen haben. Aber wir wollen uns auch darüber unterhalten, was dann eben nicht am Bodensatz von deutschen Aktiengesellschaften so passieren kann. Nee, Bodensatz kann ja auch was Gutes sein. Das haben wir in der Nebenwertesendung ja auch schon rausgearbeitet, die wir hier vor ein paar Wochen aufgezeichnet und euch präsentiert haben. Bodensatz heißt an dieser Stelle eben nicht, dass es der Bodensatz ist, sondern der Bodensatz, da wurde die Tasse ausgespült, dann wurde die Tasse mit dem Bodensatz in den Abfluss gekippt und in dem Abfluss sind dann noch 3 Stückchen hängen geblieben und über diese 3 Stückchen, diese Dinger, die einfach nicht wegzugehen scheinen, über die wollen wir heute reden. Aber weil wir gesagt haben, es ist ja auch wichtig, über Positives zu sprechen, über tolle Sachen, über gute Sachen, über Unternehmen, die sich Mühe geben. Und weil wir diese Sendung eben auch niemals zu einem reinen Bashing ausarten lassen wollen, wollen wir auch darüber sprechen, dass es 3 Hauptversammlungen gab, Dirk, die du richtig genießen konntest. Und damit sollten wir jetzt mal anfangen. Und die erste Gesellschaft, die du aufgeschrieben hattest, ist die Aktiengesellschaft Bauer AG, notiert so ungefähr bei 6 Euro, hat ein Kursgewinnverhältnis von um 23. Da scheint im Moment einiges los zu sein, was das Unternehmen anbelangt. Und es geht vor allen Dingen eben auch darum, dass wir in den Bereichen Bau und Engineering tätig sind. Und bevor wir so richtig mit der Bauer loslegen, kommt gerade noch ein Regiehinweis rein, den will ich euch nicht unerwähnt lassen, denn er ist wichtig. Und damit huscht Christian mal ganz schnell hier in diese Ausgabe von Echtgeld TV rein und damit wisst ihr, wo wir sind. Ganz kurz der Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
So, nachdem wir das jetzt durch haben, wir sind immer noch bei der Bauer AG, wir sind bei einem Unternehmen, was im Bereich von knapp 2 Milliarden Euro Umsatz macht, was im Bereich von, naja, Gewinnen und auch Free Cashflows eine gewisse Dynamik in den Zahlen zu stehen hat, deswegen hier auch ganz bewusst gar keine Einblendung zu den Zahlen aus Guru-Fokus, die ich da nicht für so hundertprozentig belastbar gehalten habe. Und da es ja primär eigentlich auch um die Eindrücke gehen soll, die Dirk von dieser HV hatte. Dirk, was war gut an der Hauptversammlung? Was findest du gut an der Kommunikation von dem Unternehmen? Was hat die Bauer AG in deine Top 3 gebracht?
Die Hauptversammlung ist, die Bauer macht, ist im Prinzip eine ganz klassische Hauptversammlung. Ich würde es mal fast sagen, aus der guten alten Zeit. Also es kommen halt ein paar hundert Leute in großen Veranstaltungssaal, der sich praktisch direkt am Unternehmenssitz befindet. Alle haben irgendwie eine gute Zeit, es gibt gutes Essen, der Vorstand, Aufsichtsrat beantwortet Fragen relativ großzügig, sage ich mal. Da wird nicht gemauert in irgendeiner Art und Weise. Es werden auch an die Aktionäre ein paar Sachen verschenkt. Da gibt es einen Einkaufsbeutel und so Blumensamen in Tütchen und so weiter. Und da denke ich dann immer, so eine Hauptversammlung, da müsste es eigentlich viel mehr davon geben, was sozusagen wie eine Art, trotz der Größe von, wie gesagt, mehreren hundert Teilnehmern, was wie so eine Art Happening eigentlich ist. Und das eben ganz unabhängig davon, wie gut das Unternehmen gerade in den Unternehmenskennzahlen oder an der Börse performt. Also die Bauer AG, die hat halt eine ziemlich miese Zeit hinter sich, kann man ja auch am Aktienkurs ablesen. Da wurde halt zweifellos nicht gut gewirtschaftet, bis dann vor ein paar Jahren der ziemlich bekannte Unternehmer Alfons Doblinger bei der Bauer eingestiegen ist. Mehr oder weniger die bisherigen Familieneigentümer und die Vertreter im Aufsichtsrat zurückgedrängt hat und das Ruder übernommen hat. Und der deutliche Turnaround, also er hat einen deutlichen Turnaround erreicht und der sich dann auch in den Zahlen im vergangenen Jahr wiedergespiegelt hat. Im Aktienkurs sieht man das jetzt noch nicht, aber das ist halt eine Aktie wie so viele deutsche Nebenwerte, die halt momentan einfach völlig out sind. Da will sich niemand da engagieren. Und es kommt natürlich auch dazu bei der Bauer AG, dass leider ein Delisting gemacht wurde eben im vergangenen Jahr, was natürlich zusätzlich nochmal zum Abverkauf geführt hat, weil eben viele Investoren sich dann auch dann gezwungen sind, sich von der Aktie zu trennen.
Das wird ein bisschen aus den Prognosen auch deutlich, weil im Grunde genommen, wenn man jetzt sich jetzt so Ganzes anguckt und dann einfach mal sieht, Marktkapitalisierung liegt so bei 160 Millionen Euro, Enterprise Value bei 606 Millionen Euro, also was erstmal auf eine ja durchaus deutliche Verschuldung auch hindeutet, von über 400 Millionen, aber es scheint dann eben auch ein EBITDA in dem Bereich von um die 200 Millionen, also 180 sollten es in 23 gewesen sein, 220 im Jahr 24 werden, wo man dann schon mal sagen kann, okay, also das kann zumindest alles ganz gut getragen werden, sieht ganz gut aus, auch das EBIT sieht vernünftig aus und wird für die nächsten Jahre eben sehr, sehr attraktiv auch prognostiziert, also Gewinnschätzung von im Bereich 2 Euro bei einem Aktienkurs von 6 Euro klingen ja zunächst mal sehr, sehr attraktiv.
Die Aktie steht nur noch bei 4 Euro.
So, und das ist genau das. Das ist zum Beispiel ein Problem bei diesem Wert, den wir jetzt gerade haben. Ich habe hier eine Sache genommen, wo der Kurs dann wieder ein bisschen älter war. Also älter war, das kann dann 2 Tage sein. Das kann aber auch intensive Spannungen und Schwankungen nach sich ziehen. Deswegen auch der deutliche Hinweis, die Aktie ist nicht bei Scalable handelbar. weil eben hier dieses Delisting stattgefunden hat und die Aktie weder auf GetEx noch auf Xetra zu finden ist. Von daher müssten da andere Wege genommen werden. Aber es ist eben auch mit einem gehörigen Risiko da verbunden, weil man eben auch nicht weiß, wie setzt das Unternehmen seine Kapitalmarktnotiz und seine Kapitalmarktpolitik fort. Wobei das, was du zu dem Unternehmen und zu der Art und Weise mit des Umgangs mit den Aktionären sagst, lässt ja eher darauf hindeuten, dass man an einer Benachteiligung von Aktionären kein Interesse hat.
Ja, das Delisting ist natürlich schon eine Benachteiligung, weil das eben ja mit sich bringt, dass keine Quartalsberichte mehr veröffentlicht werden zum Beispiel oder eben keine Ad-Hoc-Meldungen mehr veröffentlicht werden. Also das Jahr über erfährt man tatsächlich vom Unternehmen nichts. Also es gibt einen Investor Relations Verantwortlichen, den kann man anrufen. Das unterscheidet das Unternehmen auch schon von anderen Delisting-Werten, wo es sowas halt überhaupt nicht mehr gibt. Also da fährt man dann halt auch gar nichts, wenn man anruft. Und die Kommunikation auf der HV war tatsächlich den Aktionären gegenüber und auch, also gegenüber den Aktionären gegenüber positiv. Und man hat auch, es wurde auch über den Aktienkurs gesprochen. Man hat sich jetzt nicht darauf zurückgezogen, wie ich es auch schon erlebt habe bei anderen Gesellschaften. Wir sind nicht mehr an der Börse notiert. Uns interessiert die Börsennotiz in dem Sinne gar nicht. Das geht eigentlich überhaupt nicht und das hat man hier auch nicht gemacht. Man hat eben über die Prognosen gesprochen für die kommenden Jahre, über die Planungen für die kommenden Jahre, wie sich das Ergebnis entwickeln soll, hat es auch begründet, warum man halt glaubt, dass das so funktionieren kann und eben deutlich gesagt, wenn sich das bewahrheitet, wenn man diesen Weg erfolgreich gehen kann, ist aus Sicht des Vorstands eben die Aktie zu billig.
Mhm. So, vor dem Hintergrund dessen, was Dirk jetzt gerade gesagt hat, aber dann auch nochmal die Einordnung dieser von mir genannten Zahlen, da kann es eben in der Tat sein, dass da auch in bestimmten Datenbanken total veraltete Werte drin sind und die mit der entsprechenden Vorsicht zu genießen sind. Also hier, das ist ja zumindest ein Wert und wir werden heute noch auf andere Werte kommen, ein Wert, der die Echtgeld-TV-Kriterien mit 161 Millionen Marktkapitalisierung eben erfüllt. Trotzdem, bitte, bitte, bitte auf die Unternehmenswebsite gucken, den IR-Beauftragten auch mal anrufen, macht euch euer eigenen Kopf, euer eigenes Bild. Aber zumindest schon mal der erste Hinweis hier von Dirk, dass es ein Unternehmen ist, was vielleicht ein Delisting, also was offensichtlich ein Delisting durchgezogen hat, wofür es ja grundsätzlich auch Gründe gibt. Man verspricht sich ja etwas von einer Börsennotiz und irgendwann stellt man eben fest, das ist nicht der Fall, dann ist ein Delisting ein konsequenter Weg, auch wenn er für die dann investierten Personen natürlich ärgerlich ist. Man ist deswegen ja nicht mehr Unternehmer, sondern kann auch als Aktionär weiterhin dabei bleiben. Und wenn das Unternehmen dann so informiert, wie es hier geschieht, dann ist es vielleicht auch mal ein positiver Fall und ein positives Beispiel für ein Delisting, was nicht angenehm ist, aber zumindest die Aktionäre weiterhin mit einbezieht, Dirk. Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Stell dir mal vor, du hättest endlich mehr Zeit, dich mit der Börse zu beschäftigen. Und dabei kümmert sich jemand um deine Steuererklärung. Genau das bietet dir die Vereinigte Lohnsteuerhilfe, kurz VLH, Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Die VLH-Expertinnen und Experten sind für dich da und kennen sich auch mit den Besonderheiten bei der steuerlichen Behandlung von Aktien, ETFs oder Kryptowährungen gut aus. Mit über 3000 Beratungsstellen vor Ort oder ganz bequem online kümmern sie sich um alles. Du brauchst dich um nichts mehr zu sorgen, denn die komplette Kommunikation mit dem Finanzamt übernehmen sie auch. Und das lohnt sich. VLH-Mitglieder bekommen im Schnitt 1400 Euro vom Finanzamt zurück. Alles für einen fairen Jahresbeitrag, der sich nach deinem Einkommen richtet. Mehr Infos findest du auf vlh.de. Und jetzt geht's weiter mit Echtgeld TV. Oder?
Ja, richtig. Also ich sehe das auch so. Das muss eben, also das Delisting ist negativ, das ist klar, aber es muss nicht sozusagen das Ende einer vernünftigen Kommunikation, zwar eingeschränkten, aber vernünftigen Kommunikation mit den Aktionären sein. Und man sollte das eben sich genau anschauen, wenn man da investieren will, ob das Unternehmen halt so macht. Und dann muss jeder für sich abwägen, ob man eben diesen Weg dann mitgehen will und kann oder nicht.
Und dann kommen wir zu einem zweiten Unternehmen, was zu den Unternehmen gehört, Dirk hat es schon angesprochen, die eben in Berlin ansässig sind. Wir sind bei der Tradegate AG, die ist auf Scalable handelbar. Man kann aber schon so rudimentär erkennen, auch ganz zu einem ganz ordentlichen Spread, 89 auf 92 ist es im Moment gestellt. Das ist bei Nebenwerten jetzt nicht so ganz ungewöhnlich, das ist vor allen Dingen auch bei einer Tradegate nicht ungewöhnlich, wo ein sehr, sehr dünner Handel immer nur stattfindet, auch wenn dieses Unternehmen nicht 200 Millionen, sondern 2 Milliarden Börsenkapitalisierung mit sich bringt, genauer gesagt sogar 2,2, die es im Moment sind, dabei ein Enterprise Value hat, der etwas unterhalb der Marktkapitalisierung liegt, also da ist Netto-Liquidität vorhanden. Ja, und wenn man ein bisschen so auf die Zahlen guckt, dann reibt man sich dann schon verwundert die Augen. Aber da hast du ja wahrscheinlich auch Einblicke aus der Hauptversammlung, wo auch über das Geschäft des laufenden Jahres berichtet wird. Aber bezogen darauf, wie das letzte Jahr ausging, mit Umsätzen so im Bereich von, glaube ich, 104 Millionen, ist es eben so, dass man sich schon fragt, wie zum Geier kann eigentlich bei einem Aktienkurs von etwa 90 Euro ein Unternehmen dann nur einen Euro Gewinn machen? Und wieso ist der Aktienkurs dann immer noch, trotz dieses Einbruchs, den man auch im Chart sehen kann, der sich im August insbesondere ereignet hat, wie kann dieses Unternehmen eigentlich auch auf diesem Kursniveau in der Höhe stehen? Und auch diese waagerechte Linie ist ja auch schon mal ein Signal, dass da offensichtlich irgendjemand immer mal bereit war, auch zu einem Bereich von und im Bereich von 110 Euro Stücke aufzunehmen. Aber was sind hier deine Eindrücke von dem Unternehmen? Was hat dir besonders gut auf der Hauptversammlung gefallen? Und wie beurteilst du selber auf Basis dessen, was das Unternehmen kommuniziert, ja, so die Situation auch zum Thema Preiswürdigkeit?
Preiswürdigkeit der Aktie meinst du jetzt?
Ja.
Ja, also da kann man sicherlich endlos drüber diskutieren. Diese Frage wurde natürlich auch dem Vorstand gestellt auf der Hauptversammlung. Also ich bin da auch der Meinung, dass sie ganz schön teuer ist, aber er sieht das natürlich nicht so. Er sagt, das Unternehmen ist den Preis auch wert. Offensichtlich, ja, wird der Aktienkurs gepflegt. Man sieht aber, dass jetzt wurde ja dieses Finanzen-Net-Broker wurde ja verkauft, dass da sehr ordentliche Preise aufgerufen werden und vielleicht, also Tradegate ist ja noch mehr als der Broker, aber kann natürlich sein, dass dieses Gesamtgebilde diesen Preis wert ist. Ich weiß es auch nicht. Also die Gewinnzahlen geben das sicherlich nicht her. Das ist halt ein sehr umtriebiges Unternehmen. Man hat es ja auch im vergangenen Jahr jetzt gesehen, dass die mit dem Start von Tradegate direkt, diesem neuen Broker, wo man dann praktisch über den eigenen Börsenplatz dann schön handeln und spekulieren kann. Der Vorstand sprach halt davon, das sei jetzt ein Soft-Launch erstmal. Also man macht da jetzt noch nicht richtig Werbung dafür. Man will das Geschäft halt so langsam hochfahren, aber er hat offensichtlich schon den Anspruch, da eine größere Sache draus zu machen. Was mir bei der HV besonders gefallen hat, aber vereinzelt auch bei anderen Gesellschaften zu finden ist, dass dieser, sag ich mal, strenge formale Ablauf des Frage-Antwort-Spiels mehr oder weniger aufgehoben ist. Und dass man bei so einer Versammlung wie bei Tradegate tatsächlich auch mit dem Vorstand ins Gespräch kommen kann. Der Herr Tim, also der Vorstand, ist ja ein alter Hase in dem Geschäft und er weiß dann eben offensichtlich, wie man mit seinen Aktionären auch kommunizieren kann. Da werden halt nicht die Fragen gesammelt und im Backoffice dann beantwortet und dann nochmal von, also die Antworten aufgeschrieben und dann nochmal von Anwälten die ganze Sache abgeklopft und dann nach einer längeren Unterbrechung werden dann halt die Antworten vorgelesen und dann gibt es Nachfragen und dann gibt es wieder eine Unterbrechung und so weiter. Er hat sich halt, Herr Tim, der hat sich dann halt während Aktionäre gefragt, dann hat er sich halt einfach ein paar Notizen gemacht. Und dann ist er halt einfach ans Podium getreten und hat ans Mikrofon getreten und hat die Antworten gegeben. Und das geht auch. Viele, also sage ich mal, der überwiegende Teil der Vorstände traut sich das halt nicht, weil sie fürchten, dass jedes ihrer Worte auf die Goldwaage gelegt wird und dann sich daraus Anfechtungsklagen ergeben könnten, wenn Fragen scheinbar nicht richtig oder gar nicht beantwortet wurden und dann am Ende die könnten dann die HV-Beschlüsse wegen dieser Fragenbeantwortung dann unwirksam sein. Diese Gefahr besteht theoretisch, aber wenn man eben lange genug im Geschäft ist und seine Aktionäre, die da halt immer kommen, gut kennen, dann kann man auch offensichtlich eben darüber hinwegsehen und sagen, ich mache das jetzt hier einfach so und ich sehe da keine Probleme. Uns geht's als Unternehmen auch gut und warum soll ich da jetzt hier nicht einfach tatsächlich in ein richtiges Gespräch mit meinen Aktionären treten?
Ja, also bei mir ist es da einfach so, dass natürlich der Holger Timm als jemand, der seit über, dass er seit über 30 Jahren im Unternehmen ist. Sicher ist er es aber seit über 25 Jahren und dieses Unternehmen eben führt und sicherlich auch zu dem gemacht hat, was es heute ist und an welchen Stellen es überall tätig ist. Der ist so tief im Unternehmen drin, dass er im Grunde genommen alles kennt, weil er alles mit aufgebaut hat. Und das sicherlich hervorzuheben. Du hast vorhin den Vergleich mit Finanzen.net gebracht. Da habe ich zumindest nochmal einordnend aus meiner Sicht sagen, Finanzen.net ist eben ein sehr, sehr großes und Deutschlands reichweitenmäßig zumindest führendes Finanzportal, die bei sich eben auch noch einen eigenen Broker angeschlossen haben. Und die sind jetzt gerade für 400 Millionen an ein Konsortium, bestehend auch aus den Mitgründern von Axel Springer, verkauft worden. Während wir bei der Tradegate ja vieles haben, aber eine gute Internetseite gehört nicht dazu.
Also die Internetseite ist nicht gut, nee. Also aber was gut tatsächlich gut ist und mich auch erstaunt hat, diese App, diese Trading-App von Tradegate direkt, das war halt auf Anhieb wirklich eine gute Sache da, was da halt gelauncht wurde sozusagen. Und da habe ich auch schon bei anderen Unternehmen, die da eine neue Trading-App auf die Kunden losgelassen haben, wirklich schon schlimme Sachen erlebt. Und das haben die aber, also Tradegate hat das echt gut gemacht, muss man sagen. Was ich noch eben hinzufügen wollte, dieser Austausch mit den Aktionären, ich glaube, das wird von vielen auch Vorständen total unterschätzt, ist, also ich sehe das als sozusagen als Wohlfühlfaktor. Und das ist einfach wichtig auch, denke ich zumindest, dass man auf diese Art und Weise seine Aktionäre besser und leichter an das Unternehmen binden kann. Es macht rein psychologisch halt einen Riesenunterschied für mich und sicher auch für andere Aktionäre. Ich fühle mich dann als Teil des Unternehmens und es geht eben nicht um die da oben auf dem Podium und ich und die anderen sitzen da unten als Frage- und Bittsteller sozusagen. Diese Distanz bleibt dann halt immer bestehen und die kann man halt aufheben, wenn man halt tatsächlich mit seinen Aktionären spricht.
Ja, ich bin auch immer wieder überrascht, dass das nicht allgemein mittlerweile üblich ist. Man sieht's ja, wie man das auch machen kann, wenn man sich die Videos von Buffett nur mal anschaut. Man muss ja gar nicht hinfahren, aber in dem Moment, wo man sich ein Video anschaut und sieht, dass da ein über 90-Jähriger in die Interaktion mit 40.000 Leuten, die sich zusammenfinden, geht, dann sollte es eigentlich jedem anderen Unternehmensvorstand, insbesondere wenn er nicht ganz neu ist, eine Selbstverständlichkeit sein, Aktionären so Rede und Antwort stehen zu können. Ansonsten muss man eben dann doch den ein oder anderen Zweifel haben, wie tief er drin ist, wenn er immer darauf angewiesen ist, dann diese Dinge aus einem juristisch versierten Backoffice beantwortet zu haben und dann Aussagen, ja, mit einem Aussagegehalt knapp oberhalb der Grasnarbe auch nur tätigen zu können. Und wenn es dann bei Tradegate anders läuft, was ich mir bei Holger Timm in der Tat sehr, sehr gut vorstellen kann, dann ist es eine gute Sache. Und die zweite Aktie, die wir hier in deinen Top 3 haben. Und dann kommen wir natürlich noch zu einem Unternehmen, was hier auch Erwähnung findet und was im Grunde genommen bei Echtgeld TV auch ein regelmäßiger Gast ist, sowohl aufgrund der Mitgliedschaft im Immobiliendepot, was ich für meinen Vater mal angelegt habe, bestehen aus Immobilienaktien und auch immer wieder deswegen, weil in den Momenten, wo wir über gute Kommunikation reden, da führt an Matthias Schrade und an der DEFARMA AG kein Weg vorbei. Und deswegen leg du mal direkt los mit deinen Eindrücken zur DEFARMA, zu Matthias Schrade. Wir haben ja schon vieles in den Programmen gesagt. Du bist jetzt auf der Hauptversammlung gewesen, wo es für mich aus terminlichen Gründen leider nicht gereicht hat. Wie sind da deine Eindrücke und was findest du hier besonders hervorhebenswert?
Na, hervorhebenswert bei der Hauptversammlung der DEFARMA ist eigentlich, dass sie gar nicht stattfinden müsste, wenn es nur um den die Befriedigung des Informationsbedarfs der Aktionäre ginge. Natürlich braucht man verschiedene Beschlüsse, das ist klar, aber das Unternehmen, Herr Schrade, ist ja sehr umtriebig, was Investor Relations Arbeit betrifft. Er geht auf Kapitalmarktkonferenzen sowieso und er veranstaltet halt regelmäßig diese Twitter Spaces zu den Quartalszahlen oder anderen Ereignissen, wo man dann halt, wo er berichtet und wo man dann halt eben auch Fragen stellen kann. Und das halt alles in einer Häufigkeit und Ausführlichkeit, wo dann eben, ja, am Ende ist eigentlich alles, muss eigentlich alles klar sein, muss jeder wissen, ich kann ja Aktionär sein, ich will ja Aktionär sein, oder es ist eben nichts für mich und niemand müsste oder sollte in die HV reingehen müssen und jetzt hier irgendwelche wichtigen Fragen stellen. Aber natürlich ist es dann halt so, weil natürlich nicht jeder dann eben bei den Kapitalmarktkonferenzen oder bei den Twitter Spaces dabei ist, aber einfach ist es halt einfach so, der Geschäftsbericht ist sehr ausführlich und da sind dann wenige Fragen offen. Das habe ich im vergangenen Jahr so gesagt und ich habe es auch in diesem Jahr wieder so gesagt. Und was insgesamt positiv herauszuheben ist, dass es eine hybride Hauptversammlung ist. Also man kann eben auch online dabei sein, also nicht eine formell hybride. Also man kann jetzt dann online nicht abstimmen und so weiter. Aber man kann eben Fragen stellen. Man kann dann halt das im Stream verfolgen. Da kann man Fragen reingeben. Und man muss nicht mal Aktionär sein. Also auch wenn man sich bloß für das Unternehmen interessiert, kann man halt Fragen reingeben. Und das ist halt eine Innovation, die viel mehr Unternehmen halt so auch umsetzen sollten. Aber es macht halt einfach niemand. Und das ist halt wirklich schade, muss ich sagen. Also es ist ja auch es gab mal von der DSW eine Umfrage, wird halt von den Aktionären bevorzugt eigentlich eine hybride Hauptversammlung. Es gibt ja auch tatsächlich gute Gründe, dass man sagt, nee, mir ist die Online-Hauptversammlung lieber, weil ich will da halt nicht hinreisen oder ich kann da halt nicht immer hinreisen.
Du musst dir nicht meine Hose anziehen.
Ich muss mir nicht mal die Hose anziehen. Und deswegen sollten halt viel mehr Unternehmen diesen Weg gehen mit der hybriden Hauptversammlung, aber es macht halt keiner.
Ja, wer jetzt irgendwelche Anzüglichkeiten dahinter vermutet, der verfolgt den Hagemann eben noch nicht auf Twitter. Das ist quasi ein Insider für die Leute, die wissen, wie er gelegentlich da unterwegs ist. Und eine der hervorhebenswertesten Sachen bei virtuellen Hauptversammlungen, bei hybriden Hauptversammlungen, an denen er dann eben auch von zu Hause aus teilnimmt, ist eben, dass er sich keine Hose anzieht. Also das war nicht irgendein dusseliger Hinweis, sondern das war eine lustig gemeinte Anleihe. Es gibt ja immer so ein paar verkniffene Leute, von denen wir zwar nicht viele, aber gelegentlich doch den einen oder anderen haben. Bei DEFARMA ist sicherlich genau das hervorzuheben. Also die Website ist jetzt vielleicht auch nicht besonders fancy, aber sie enthält eben alles. Man findet sofort alles, man kommt sofort auf die aktuelle Präsentation und in dieser Präsentation ist dann eben auch eine ganze Menge drin. Man sieht zum Beispiel da auf Seite 20, dass man mit Matthias Schrade an dem Unternehmen dann beteiligt ist. Denn er beziehungsweise seine eigene Investment GmbH, die hält eben 26% der Anteile. Und vorher kann man sich im Grunde genommen komplett durch das Programm wühlen. Man kann nochmal sehen, was aktuelle Highlights sind. Man findet Informationen zum Portfoliowert, zum Umsatz, zum Nettoergebnis, zu den Funds from Operation, also dem, worauf es da bewertungstechnisch ankommt und der Wert, der dieses Jahr jetzt auf bezogen auf die nächsten 12 Monate auf 2,51 bereits gestiegen ist und das eben bei einem Aktienkurs, der im Moment so bei 28,60 Euro liegt. Hier auch ganz klarer Disclaimer-Hinweis, das Unternehmen hat im Moment eine Marktkapitalisierung von 135 Millionen. Matthias Schrade selbst wird niemals müde, darauf hinzuweisen, dass selbstverständlich Orders sehr, sehr streng zu limitieren sind, weil schon eine kleinere Order im Bereich von 200, 300 Aktien zumindest mal eine gewisse Bewegung auslösen kann. Also von daher, wenn euch das interessiert, dann bitte immer nur mit Limit und solltet ihr investieren wollen, dann vielleicht auch noch von meiner Seite aus der Disclaimer, den Dirk wahrscheinlich da mitgeht. Ich habe nachgeguckt, 26.07.2019 in DPharma investiert. Damals stand die Aktie bei 15,50 Euro, also bei heute da 86% Kursplus oder 12% pro Jahr, ohne dass die Dividende eingerechnet ist. Und vor dem Hintergrund, wo das Unternehmen eben heute steht, ist aus meiner Sicht die Bewertung sogar noch ein Stück günstiger, weil eben im Moment dieses Funds from Operation pro Aktie-Thema so im Bereich bei 2,50 Euro liegt. Also so das richtig schöne Limit wäre im Moment eigentlich so 25, vielleicht 25,50. Wenn man zu dem Preis zu der Aktie nochmal käme, dann ist das wahrscheinlich ein Level, wo man ein wirklich attraktives Immobilieninvestment eingehen kann. Wobei wir vielleicht nochmal auch sagen könnten, dass es hier um Einzelhandelsimmobilien, um Gewerbeimmobilien geht. Und das wird dann eben auch, wenn ich ein paar Seiten weiter blätter, an dem Portfolio der DPharma deutlich, was eben aus einem Konsortium besteht, wo insbesondere der Lebensmittelbereich mit 38% als stärkste Branche mit dabei ist, dann konjunkturunabhängige Filialisten mit 15%, Heimwerkermärkte mit 14%. Und ihr seht auf der linken Seite dieser Grafik dann eben auch nochmal, was für Unternehmen da so alles drin sind. Und das ist das Unternehmen. Da kaufen sie zu erstaunlich günstigen Preisen dann eben auch ein. Und dafür lohnt es sich aus meiner Sicht auch, sich auf den Verteiler setzen zu lassen, weil man eben von dem Unternehmen auch darüber informiert wird, wenn es neue Käufe gibt, wie zuletzt beispielsweise, als auf einen Schlag 6 Einzelhandelsimmobilien im Paket erworben wurden. Und da ist man dann immer ganz, ganz nah dran und kommt auf diesen Punkt, den Dirk im Grunde schon damit angesprochen hat, als er sagte, die HV braucht's eigentlich gar nicht unter Informationsgesichtspunkten, sondern wenn, dann eben nur unter den typischen aktienrechtlichen und regulatorischen Gesichtspunkten, dass irgendwann dann eben auch mal solche Beschlüsse genehmigt werden müssen bei einer börsennotierten Gesellschaft und dass irgendwie auch mal ein Vorstand und ein Aufsichtsrat entlastet werden müssen. Aber man geht da eigentlich nicht rein und ist nicht vorher schon sehr, sehr gut darüber informiert, wie das Unternehmen dasteht. Also von daher, das im Grunde genommen ja an Vorbildlichkeit kaum zu überbieten. Und auch an dich nochmal so die Frage, du hast jetzt vorhin auch beim Holger Timm schon hervorgehoben, wie tief der im Unternehmen drin ist. Kannst du dir einen Vorstandschef vorstellen, der noch tiefer in seinen eigenen Zahlen, in seinen eigenen Immobilien drin ist als Matthias Schrade?
Also ich glaube nicht, nein. Also das ist... Also der Schrade ist einfach, der hat alles in seinem Kopf, wie es scheint, und er muss es dann auch alles loswerden sozusagen, auch in der HV, wo man dann vielleicht auch eine Frage auch einfach mal kurz beantworten könnte, aber das kann er halt nicht. Das ist dann halt, da kommt gleich das ganze Paket sozusagen raus, und es ist schon wirklich unglaublich, ja.
Ja. Also vor dem Hintergrund einfach auch die Empfehlung, ihm auf X oder auf Blue Sky zu folgen, wo er sich selber als Finanzanalyst Immobilienhai mit dem fehlenden Smiley und als Unternehmer mit Idealen bezeichnet. Er gibt auch noch Pizzabäcker an und als jemand, der zusammen mit Dirk und auch mit Christian schon mal von ihm eingeladen war, kann ich sagen, er ist ein sehr guter Gastgeber. Was das Pizzatechnische anbelangt, da gibt's ja Geschmacks Bandbreiten und da würde es mir schwerfallen, in einen Pizzaladen von ihm zu investieren. Aber wir waren ja auch in seinem Büro dann unten im Keller, der wirklich im Keller seines Wohnhauses ist. Mal sehen, wie lange das noch so so gut gehen kann und so lange auch funktioniert. Aber von daher, das ist ein sehr bescheidener, bodenständiger, ja, top informierter CEO, der nahbar ist und der ebenfalls quasi jede Schraube oder jede Planke einer Immobilie, jeden Dachbalken innerhalb seines Immobilienkonzerns kennt und bei dem ich mich immer sehr, sehr wohl fühle, selber investiert zu sein.
So geht's mir auch.
So, dann kommen wir jetzt, nachdem wir hiermit mit diesen positiven Worten und ihr merkt, dass wir auch positiv und nett sein können, zu dem angesprochenen Resten im Abflussrohr des Bodensatzes des deutschen Finanzmarktkapitalismus oder der notierten Börsengesellschaften. Die erste Gesellschaft, die wir bei diesem Worst of Hauptversammlung 2024 bei Dirk Hagemann hier haben, ist die Wild Bunch AG. So, und bei Wild Bunch, da dachte ich im ersten Moment, Moment mal, das kenne ich doch. Wild Bunch kenne ich doch. Immer wenn ich ins Kino gehe, nicht immer, aber immer mal wieder läuft da Wild Bunch durch. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass die börsennotiert sind. Da habe ich mich nicht drum gekümmert. Und ich muss auch mal sagen, das scheint mir auch ganz gut so gewesen zu sein. Denn das Unternehmen ist in der Tat das Unternehmen, was der ein oder andere von euch wahrscheinlich auch aus dem Kino kennt. Und die Gesellschaft ist börsennotiert. Ich bin hier jetzt mal so vorsichtig, dass ich gar keinen Aktienkurs sage, weil auch der scheint sehr, sehr deutlichen Schwankungen zu unterliegen. Und was keinen Schwankungen unterliegt, ist die Freude darüber, auch mal was über sich mitzuteilen. Die ist nämlich nicht existent. Denn was wir hier haben, und da bin ich jetzt sehr gespannt, was von dir gleich kommt, Dirk. Aber wenn ich hier auf der Unternehmenswebsite bin, auf Publikationen gehe, im Investorbereich, dann sehe ich, die letzte Information ist vom 15. November 2021. Das ist schon mal das Schlimme Nummer eins. Und dann fängt die Meldung auch noch an, Tenor gewinnt. Und bei Tenor gewinnt, da habe ich natürlich als Hertaner, der gerade alles, was mit Tenor zu tun hat, so erlebt hat, an Nieder- und Abschlägen und Abstürzen schon mal richtig vorgewarnt. Also was immer Tenor da macht, Tenor gewinnt nie. Mit Tenor verliert man eigentlich immer. Das gilt für Hertha, das gilt auch für die Aktionäre von Wild Bunch. Was ist da los? Wie haben es die in deine Flop 3 geschafft?
Ja, also ich fange mal ein bisschen an, um das aufzuklären, was die Wild Bunch eigentlich ist. Also werden sich noch eher einige an die Senator Entertainment AG erinnern. Das war eine Filmproduktionsfirma, die 1999 an den neuen Markt gegangen ist und dann eine wechselvolle Geschichte hinter sich hatte, brauchen wir auch gar nicht weiter auszuführen, 2015 jedenfalls dann mit Wild Bunch fusioniert hat, an der die damalige Sapinda, also das Investmentvehikel von Lars Windhorst, beteiligt war. Und kurz und knapp kann man dann sagen, 2021 gab es dann ein Squeeze-Out-Verlangen von dem Großaktionär, das dann aber nie durchgeführt wurde und später widerrufen wurde. Vermutlich auch, weil es am Geld dann gemangelt hat. Oder
nein, das kann ich mir bei Lars Windhorst nicht vorstellen, dass es bei Lars Windhorst an Geld gemangelt hat. Dass da finanzielle Probleme, das glaube ich nicht. Und das muss ich natürlich auch hier streng zurückweisen. Das kann gar nicht sein.
Ich sag dir auch vermutlich, ne? Ich behaupte ja nicht. Vermutlich. Ja. Jedenfalls, die letzte ordentliche Hauptversammlung hat im Juli 2022 stattgefunden. Und im Juli diesen Jahres, 24, gab es eine außerordentliche Hauptversammlung mit dem ersten Tagesordnungspunkt Anzeige über den Verlust der Hälfte des Grundkapitals gemäß § 92 Aktiengesetz. So, das deutsche Aktienrecht besagt, der Vorstand hat unverzüglich eine Hauptversammlung einzuberufen, wenn er eben einen solchen Verlust des von den Aktionären aufgebrachten Kapitals feststellt und es eben verpflichtet ist, der Hauptversammlung anzuzeigen, Bericht zu erstatten, so dass es die Aktionäre eben wissen, auch Fragen dazu stellen können, gegebenenfalls, und wie es dann eben mit dem Unternehmen weitergehen soll. Und dann komme ich dahin zu dieser Hauptversammlung und dann ist vom Vorstand niemand da. Von 5 Aufsichtsratsmitgliedern ist eines da. Ein weiteres, der Herr Diekmann, kommt dann später noch dazu, also Kai Diekmann, man kennt ihn ja von der Bild. Da kommen dann natürlich, also wird natürlich Fragen gestellt, warum sind die alle nicht da? Und also es wurde ein fremder, unternehmensfremder Versammlungsleiter bestellt, das kann man ja machen. Da kommen dann die Fragen, warum sind die Leute nicht da? Und dann kommen dann halt Ausreden, ja, der Hund vom Nachbarn ist krank geworden und ich musste halt mit dem zum Arzt oder was weiß ich, alles völlig uninteressant und spielt auch keine Rolle. Fakt ist, es wurden keine Zahlen zu 2022 vorgelegt. Es gibt keinen Geschäftsbericht, zu 2023 natürlich auch nicht. Und der Justiziar, es war ein Unternehmensjustiziar anwesend, und der nennt dann aber eben auch keine Zahlen. Das Krasse hierbei ist, dass dieser hohe Verlust bereits seit April 23 bekannt gewesen ist, als man nämlich eine hohe Firmenwertabschreibung vornehmen musste. Und das Aktiengesetz sagt halt, diese Anzeige der Verlust der Hälfte des Grundkapitals muss unverzüglich erfolgen. Unverzüglich heißt halt nicht anderthalb Jahre später. Und das habe ich natürlich dann auch in der HV gefragt, wie das denn sein kann. Und da hieß es dann, naja, wir haben gehofft sozusagen, dass dieser Zustand behoben werden kann durch Kapitalerhöhung oder was weiß ich. Aber
darüber sagt das Aktiengesetz. Müssen wir ja auch ein bisschen die Aktionäre informieren darüber, wie die finanzielle Situation ist. Also das kann man ja nicht mal mehr mit blauäugig beschreiben.
Aber das Aktiengesetz sagt halt unverzüglich, und da haben vielleicht auch Juristen unterschiedliche Meinungen, was unverzüglich bedeutet, aber sicherlich eben nicht anderthalb Jahre später. Das geht ebenso nicht. Ich habe einen Juristen gefragt, der das besser beurteilen kann im Kapitalmarktrecht als ich. Der sagt, es ist möglicherweise ein Straftatbestand, wenn man das eben einfach hinauszögert so lange. Aber ob das dann in Deutschland sowas verfolgt wird, keine Ahnung. Ja, also wegen dem, ich hab gesehen dann im Internet, dass die BaFin auch schon wegen den fehlenden Jahresabschlüssen hohe Bußgelder festgesetzt hat. Da wird dann vom Unternehmen natürlich Einspruch eingelegt, ob die Bußgelder dann am Ende bezahlt werden. Keine Ahnung. Jeder Aktionär kann natürlich dann sich an das Handelsregister am Unternehmenssitz wenden, also ans Registergericht wenden, schreiben, hier, das Unternehmen ruft keine Hauptversammlung, hält keine Hauptversammlung ab. Bitte fordern Sie den Vorstand dazu auf, diese Hauptversammlung abzuhalten, und setzen Sie ein Zwangsgeld fest. Das macht das Registergericht auch dann irgendwann in der Regel, auch das können natürlich Vorstände ignorieren, so ein Zwangsgeld. Also das sind maximal 5.000 Euro, das juckt ja im Prinzip niemanden. Und ich habe das bei der Wild Bunch auch gemacht, und da kam dann die Antwort, ja, die Vorstände sitzen im Ausland und deswegen können wir das Zwangsgeld nicht verhängen.
Ja, also viel mehr muss man dazu auch nicht sagen, weil das ist ja, also dieses ganze Thema mit Auslandswohnsitz und so weiter, das ist ja ohnehin ein Thema, was an ganz, ganz vielen Stellen in Deutschland, auch bei Immobiliengeschäften von jetzt nicht börsennotierten Firmen, immer wieder ein Thema ist, wem eigentlich was gehört und wie diese Leute zu erreichen sind, und dass da keine gesetzliche Handhabe besteht, in irgendeiner Form auch mal mit ein bisschen Durchgriffsrechten einzuschreiten. Das scheint hier auch so zu sein. Ist sicherlich auch etwas, wo der Gesetzgeber gefragt ist, der sich dann irgendwann im März neu konstituiert, wenn ein neuer Bundestag gewählt ist und dann irgendwie zusammentrifft und dann auch Koalitionen, ja, in den Parlamenten oder im Parlament eine Mehrheit haben sollten und vielleicht auch dieses Thema mal angehen, was aber sicherlich noch ein, zwei Jahre dauert, weil Ministerien werden ja überwiegend offensichtlich neu besetzt. Also Wild Bunch, unser erster Kandidat so für die Flop 3, aber damit sind wir ja noch nicht durch. Wir haben noch eine zweite Gesellschaft und auch noch eine dritte, und wir steigern uns, das kann ich jetzt schon sagen. Wir sind bei einem Unternehmen angekommen, was auch in Berlin, also zumindest mal in Berlin saß, offensichtlich auch immer noch sitzt, Dirk. Die ehemalige Teles AG, mit der ich persönlich Ende der 90er erste und auch letzte Erfahrung gemacht habe, weil ich das erste Mal ein Unternehmen dann auch auf Vorstandsebene gesprochen habe, was mir eiskalt in die Augen und auch auf mein Sprechband, was ich mitzulaufen hatte, gelogen hatte, indem man Prognosen, die am Kapitalmarkt gehandelt wurden, als zu gering mir gegenüber und einem Kollegen, mit dem ich zusammen da war, bezeichnet hatte und das Unternehmen in den glühendsten Farben, in den schönsten Farben gemalt hat, was ich dann in den Berichten 3, 6, 9 und 12 Monate später jeweils nicht wiederfand und dann damals schon zu einem ja deutlichen Kursrückgang vor dem Zusammenbruch des neuen Marktes geführt hat, in dem sie notiert waren. Aber ich habe dieses Unternehmen dann überhaupt nicht mehr verfolgt und wir kommen heute eben auch an der Stelle zu einer Neuheit, dass es diese Teles nicht mehr gibt. Die heißt jetzt offensichtlich Arzneiwerk AG wieder. Und hier müssen wir den Warnhinweis nochmal so brutal deutlich anbringen, weil wir hier ein Unternehmen haben, was nicht nur so ein bisschen unterhalb der Marktkapitalisierungsanforderungen von Echtgeld besteht, sondern deutlich. Die Marktkapitalisierung ist im Moment so offensichtlich irgendwie so im Bereich 4-5 Millionen. Die Kurssprünge, die es auch bei diesem Unternehmen gibt, die lassen eine genaue Einschätzung da im Zweifelsfall nicht immer zu. Aber ich dachte ja dann, okay, dann gucken wir doch mal ein bisschen nach, was sich da so finden lässt zu diesem Unternehmen. Und bin dann also auf die Internetseite gegangen und habe auf der Arzneiwerk AG wieder eben gefunden, dass als Aktionär investieren sie bei uns, damit dies auch bei teuren, seltenen Medikamenten möglich ist. Naja, investieren sie bei uns, damit dies auch bei teuren, seltenen Medikamenten möglich ist. Mit dem Hintergrund, dass wir hier ein Unternehmen haben, was 4 Millionen Marktkapitalisierung hat, ja, weiß ich auch nicht, was ich da mitnehmen soll. Aber wenn man dann beispielsweise auf so eine Meldung hier mal raufgeht, die Teles AG wurde informiert. Da kann man ja, also da erwarte ich ja immer, dass dann auch mal jemand schreibt, wie es denn, also dass es eine Unternehmensvorstellung gibt, was jetzt aus der Umfirmierung wird. Und das machen sie sehr ausführlich, indem sie am 23. Juli 2024 schreiben, die Teles AG wurde informiert und heißt seit dem 23.07. Arzneiwerk AG wieder. Das war's dann auch. Irgendwo sind dann auch Berichte abrufbar, zum Beispiel ein Halbjahresbericht und da stehen dann zumindest mal verschiedene Sachen drin. Aber ich habe jetzt mit der Einleitung euch lang genug auf die Folter gespannt und ich bin selber schon ganz gespannt, was jetzt von Seiten Dirk Hagemanns zu seinen Erlebnissen, zu seinen Eindrücken von der Hauptversammlung und vom Unternehmen ganz generell zum Besten gegeben wird. Und ich starte mal mit der Fragestellung, bist du denn noch zur Teles AG gegangen oder schon zur Arzneiwerk AG wieder?
Ich bin zur Hauptversammlung der Teles AG gegangen. Auf der Tagesordnung stand dann die Umbenennung des Unternehmens. Also mir war das Unternehmen natürlich auch bekannt. Ich hatte jetzt dann den Auftrag von der DSW dahin zu gehen, bin aber völlig, weil ich mich in den vergangenen Jahren überhaupt nicht mit dem Unternehmen beschäftigt habe, ich bin völlig neutral dahin gegangen, mit einer neutralen Einstellung. Ich hatte noch so eine Erinnerung, ja, ISDN-Karten, Teles, neuer Markt, da war mal was. Aber es war dann halt, ich schaue mir ja dann auch vorher mal den Aktienkurs an und so ein bisschen die Unternehmensnachrichten, bevor ich da hingehe, habe es ja gesehen, es war ein langsamer, aber stetiger Fall über viele Jahre, bis dann irgendwann ich die Meldung gesehen habe, das Unternehmen hätte sich dann an so Unternehmen beteiligt oder ein Unternehmen übernommen, was so eine Art Arbitragehandel in Medikamenten macht. Und da denke ich natürlich, aha, das ist ja das naheliegendste Geschäftsfeld dann für so eine Gesellschaft. Wenn das alte Digitalisierungslösung und so weiter nicht mehr funktioniert, dann machen wir jetzt Medikamentenhandel, okay. Also es werden irgendwie teure Medikamente in einem Land in Europa eingekauft, gegebenenfalls wohl umverpackt auch und dann in ein anderes Land exportiert, wo der Preis höher ist. Und den Preisunterschied nutzt man dann irgendwie aus. So, das klingt total einfach. Es wurde wohl jetzt mit diesen Abnehmmedikamenten, von denen man ja viel gehört hat, so gemacht. Es gibt aber ein Gesetz dazu, das in Zukunft eigentlich genau diesen Markt unterbindet, weil Krankenkassen Preise bei patentgeschützten Medikamenten im Geheimen mit den Herstellern verhandeln können. Diese Preisvereinbarung bleibt geheim und damit ist dann dieser Markt eigentlich tot. Also da kann dann halt eine Firma so ein Medikament in Europa auf den Markt bringen in jedem Land und es ist, also sagen wir mal, offiziell überall der gleiche Preis, aber inoffiziell eben doch nicht. Und dann kann halt dieses Arzneiwerk wieder dann eigentlich kein Geschäft mehr machen. Also so die Theorie. Und ich und auch, glaube noch jemand, hat dann auf der Hauptversammlung auch danach gefragt, aber das wurde eben abgestritten. Das sei ein anderer Markt. Nun war da leider kein Experte aus dem Bereich anwesend, der das jetzt hätte irgendwie diese Aussage challengen können. Und so blieb das dann halt einfach diese Aussage so stehen. Die Teles hat jedenfalls in 2023 einfach keine Hauptversammlung gemacht. Also es gab dann, glaube ich, irgendwie eine Verschiebung bekannt gegeben, aber das ist dann eben auch nicht durchgeführt worden. Es gab keine Informationen an die Aktionäre dazu. Und im Juli diesen Jahres wurde dann eben eingeladen zu einer HV mit der Vorlage der Geschäftsberichte für 2022 und 2023. Das habe ich denen natürlich in der HV auch vorgeworfen, dass das eben so nicht geht und dass dann man doch mit seinen Aktionären redet, wenn es diese Verzögerung bei der Hauptversammlung gibt. Es mag ja vielleicht auch mal gute Gründe dafür geben, aber man war da uneinsichtig und hat dann auch noch eben abgestritten, dass also zwei Juristen, die da saßen, haben mir gegenüber abgestritten, dass ich jetzt einfach ans Registergericht schreiben könnte und verlangen, dass doch bitte das Gericht für die Einberufung der HV sorgt. Die haben gesagt, nee, das geht nicht, man bräuchte dafür mindestens 5%. Nun ja, also das ist dann halt, also sowas sehe ich dann auch immer mal wieder in Hauptversammlung, gerade bei solchen, ob sag ich mal, obskuren Unternehmen, die da vielleicht was zu verbergen haben, dass dann natürlich so ein einfacher Aktionär, die lassen die dann halt vollkommen eiskalt auflaufen und so ein Jurist bügelt das dann halt einfach ab, egal auch wenn es gelogen ist, er sagt dann einfach, nee, das ist so und so und sie können keine HV übers Registergericht die Einberufung verlangen. Energischer Auftritt bedeutet dann halt, ich habe Recht, und dann ist es dann halt einfach so, dann werde ich dann halt auch mal laut auf so einer Hauptversammlung und so ist es dann eben auch passiert. Was sie auch gemacht haben und auch die Unwahrheit gesagt haben, dass man für die Bestellung des Abschlussprüfers zum Gericht gehen muss. Also normalerweise ist ja die Bestellung des Abschlussprüfers Sache der Hauptversammlung. Nun haben die eben im 23 keiner abgehalten und dann hatten sie eben auch keinen Abschlussprüfer für das Jahr 23. So, dann hätten sie eine HV eben machen können, wo nur der Abschlussprüfer bestellt wird und die sind dann aber eben zum Gericht gegangen und haben sich den dort bestellen lassen. Kann man machen, sollte man nicht und muss man auch nicht und das wurde eben auch abgestritten, dass es eben diesen Weg gäbe, dass man deswegen eine HV machen könnte. Es gab 2 Stunden Pause, um ein paar läppische Fragen zu beantworten. Also wirklich, es war im Prinzip ganz harmlos. Wie gesagt, also zum Beispiel eben, es gab ein paar Schnittchen, glaube ich. Ja, schon, ja. Also das, glaube ich, ging noch. Aber hat dann, weil im Prinzip ist es dann eben trotzdem ärgerlich, wenn dann halt, es waren nur wenige Aktionäre anwesend. Die meisten verabschieden sich natürlich dann von solchem Unternehmen, ist klar. Oder die ärgern sich über einen Aktienkurs und gehen dann gar nicht mehr zur Hauptversammlung. Da waren dann nur so ein paar Hartnäckige, noch ganz Hartnäckige da. Und haben dann auch letztendlich nur wenig Fragen gestellt. Wie gesagt, 2 Stunden Pause, um Antworten auf ein paar läppische Fragen zusammenzustellen. Auch sowas ist natürlich dann ganz gerne, wird von solchen Unternehmen natürlich dann ganz gerne als Zermürbungstaktik angewendet. Interessanterweise wurde ich hier auf der HV noch vor Beginn gefragt von einem Unternehmensvertreter, ob ich nicht meine Fragen abgeben möchte, dass sie die schon vorab haben und beantworten können. Das kann man natürlich machen. Also wenn ich jetzt irgendwie 100 Fragen gehabt hätte, dann verstehe ich, dass es für den Ablauf besser wäre, wenn ich das schon schriftlich vorliegen habe. Aber in dem Fall habe ich das natürlich nicht gemacht. Die Fragen in der HV zu stellen, die wenigen, die ich habe, da ist natürlich dann auch ein Indikator für mich über die innere Verfassung des Unternehmens, wie man mit meinen Fragen in der Hauptversammlung umgeht. Und wenn man eben dann eine 2 Stunden Unterbrechung für ein paar Fragen machen muss, sagt das ja auch was aus. Ja. Und dann sind noch die einige der Antworten dann eben werden noch falsch beantwortet oder aus meiner Ansicht nach ist es halt einfach gelogen. Ich habe versucht herauszufinden, warum die Teles es nicht so nötig erachtet hat, seine Aktionäre über die fortwährende Verschiebung der Hauptversammlung zu informieren. Es ist mir nicht gelungen, da eine Antwort zu bekommen. Ich habe eine einfache Frage gestellt, wie im Geschäftsbericht steht, welche Person hat der Gesellschaft ein Darlehen gegeben? Also das steht im Geschäftsbericht, dass eine Person ein Darlehen gegeben hat. Und da kriege ich dann die Antwort, das war eine der Gesellschaft nahestehende Person. Naja, das ist dann halt eben auch keine Antwort. Der Abschluss. Ja, genau. Und dann kamen auch noch 2 Fragen zum Abschlussprüfer. Also der Abschlussprüfer hat Prüfungskosten von 1 Million Euro verursacht für so ein kleines Unternehmen, extrem überzogen, also nicht überzogen, sondern einfach eine sehr hohe Summe. Ob es überzogen ist, kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls die Gründe, warum das so eine hohe Summe war, sind unklar geblieben. Ist halt nicht beantwortet worden. Man hat dann eben den Abschlussprüfer ersetzen wollen und ist dann eben zum Gericht gegangen.
Ja. Ja, also wir werden ansonsten bei Echtgeld TV nicht weiter über dieses Unternehmen sprechen, sondern nur in irgendwelchen Worst-Offs oder wenn das Unternehmen sich dann irgendwann doch in einem beeindruckenden, sehr beeindruckenden und gleichzeitig unwahrscheinlich erscheinenden Turnaround-Fall auf einmal über die Marke von 100 Millionen gehoben hat. Und man dann parallel dazu den Eindruck hat, dass das mit realen wirtschaftlichen Ergebnissen und nicht mit Investorenverkohlung zu tun hat, die hier ja ganz offensichtlich stattfindet. Und das Problem dabei ist, Dirk, ich weiß ja, dass das Schlimmste eigentlich erst jetzt kommt. Also zumindest so für mich im Bereich der Vorbereitung, weil dann, also zu den anderen Unternehmen, da gab es dann zumindest was, ja. Also irgendwo ist dann irgendwas aufgepoppt. Jetzt kommen wir zu einem Unternehmen mit dem Namen Commertunity. Ich weiß nicht mal, ob ich es richtig ausspreche, aber ich fange in der Regel immer bei Guru Focus erstmal an, um mir das anzugucken. Das habe ich traditionell auch hier so gemacht, obwohl mir klar war, das wird wahrscheinlich nicht. Ich habe dann mal beim Handelsblatt danach geguckt und habe nichts gefunden. Ich habe dann mal bei der Börsenzeitung das eingegeben und habe in der Tat was gefunden. 20 Cent. Und der Fundus an Nachrichten, die man dort so vorfindet, ist eher dünn. Dann habe ich das Ganze mal bei Scalable eingegeben und dort glücklicherweise keine Ergebnisse gefunden. Wir haben ja gerade schon bei der Börsenzeitung gesehen, dass der Kurs irgendwie so bei 20 Cent steht. Und dann habe ich mich im nächsten Schritt entschlossen, einfach mal zu gucken, ob es vielleicht unter Commertunity und IR irgendetwas gibt. Und siehe da, man kommt dann in der Tat auf eine Website, die ganz hübsch aussieht, die ein Bergpanorama, Alpenpanorama kann ich nicht beurteilen, aber ein Bergpanorama hat und wo es offensichtlich um ein Beteiligungsunternehmen geht. Und man sieht dann, oh, guck mal, da ist ja ein Knopf für Investor Relations. Da kann man sich das Ganze dann angucken und man sieht einen Aktienkurs, der schon mal zur Trauer Anlass gibt, weil der Aktienkurs von Anfang 2024 1,87 auf dann irgendwie 24 Cent runterballert, im Tief bei offenbar so 11 Cent notiert hat und im Moment gerade offensichtlich auf den von der Börsenzeitung angegebenen und hier eben auch zu sehenden 20 Cent rumdümpelt. Man sieht einen 52 Wochen hoch und denkt sich, Moment mal, 52 Wochen, ich habe doch gerade nur bis 1,80 geguckt. Also muss man hier mal auf 5 Jahre klicken, sieht dann, dass man im Bereich des Juli 23 offensichtlich mal bei 4,60 stand. Die 4,80 sind selber nicht nachzuvollziehen, liegen auch schon länger als 52 Wochen zurück. Also da ist die Website an der Stelle nicht so ganz aktuell und macht einem aber auch deutlich, dass man hier mit einem richtigen Rohrkrepierer es zu tun hat. Und Veröffentlichungen gibt's auch. Die letzte ist vom 2.8.24. Da wurde nämlich zur Hauptversammlung am 20. September 2024 eingeladen. Naja, und derjenige, der da war, den haben wir ja hier, Dirk. Wie war denn das am 20. September bei der Commertunity AG in Berlin?
Ja, ich kann es in einem Wort zusammenfassen, unfassbar. Ja, also es ist wirklich, ich meine, ich gehe seit 25 Jahren oder so auf Hauptversammlungen und ich habe viele schlimme Sachen erlebt, aber das toppt einfach alles. Also es war ungeheuerlich. Das Unternehmen wird ja geleitet von Vanja Oberhof. Den Namen werden einige kennen, das ist der Gründer und ehemalige CEO der Social Chain AG. Und spätestens dann, wenn man das weiß, sollten auch eben alle Alarmglocken angehen, wenn man sich für die Aktie der Commertunity interessiert. Und ich komme dahin zu dieser Hauptversammlung. Die findet in einem winzigen Konferenzraum einer Anwaltskanzlei statt. Und obwohl gar nicht mal viele Leute da sind, sitzen wir da eng zusammengepfercht wie die Hühner auf der Stange und warten, dass der Vorstand zu seiner Hauptversammlung erscheint, die um 10, glaube ich, war es, beginnt. Und er ist nicht da. Und ich frage dann jemanden, offensichtlich irgendwie ein Vertreter vom Unternehmen, wo er denn ist, ob der Vorstand noch kommt, ob er irgendwie gesagt hat, er kommt zu spät. Und dann sagt er mir, ja, er denkt, er kommt schon noch. Ja, hat er sich denn nicht bei Ihnen gemeldet oder können Sie ihn anrufen und fragen, aber habe ich keine Antwort bekommen. Naja, jedenfalls kam der Herr Oberhof dann verspätet. Vom Aufsichtsrat war niemand anwesend. Es sollte ein neuer Aufsichtsrat von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Wahlvorschläge in der Tagesordnung waren aber schon gar nicht mehr aktuell und wurden dann ersetzt, was schon mal so einfach gar nicht geht. Wir bekommen in der Hauptversammlung eine Tagesordnung vorgelegt, die bei Nummer 10 beginnt. Warum? Ich weiß es nicht, weil sie es können. Also so oberflächlich betrachtet schien sie mit dem identisch zu sein, was im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde, wo es bei der Nummer 1 begonnen hat. Der erste Punkt in der Tagesordnung lautete, ich zitiere wörtlich, Eröffnung und Begrüßen. Das stand wirklich so da. Das passt natürlich gut für eine Sitzung von einem Karnevalsverein. Das kann man dann so machen, erste Eröffnung und Begrüßen. Aber bei einer Hauptversammlung geht das natürlich so nicht. Also ich meine, ist jetzt auch kein Drama, wenn man das reinschreibt, aber es macht halt einfach keinen guten Eindruck. Also der erste Tagesordnungspunkt ist natürlich immer die Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses. Und bei der Commertunity war man jedenfalls der Meinung, der Jahresabschluss müsse von der Hauptversammlung genehmigt werden. Also stand auch so in der Tagesordnung drin, was natürlich totaler Unsinn ist. Im Januar diesen Jahres hat die Gesellschaft ebenfalls, wie wir schon drüber gesprochen haben, bei anderen Gesellschaften, den Verlust der Hälfte des Grundkapitals angezeigt. Und wie ich schon erwähnt habe, es verpflichtet eigentlich zur unverzüglichen Einberufung einer Hauptversammlung.
Insbesondere in diesem Fall, Oberhof ja gewisse Erfahrungen auch damit hat, was passieren kann, wenn man bestimmte Meldungen nicht fristgerecht macht.
Ja, aber das wurde halt auch in diesem Fall einfach nicht gemacht. Und es stand auch nicht auf der Tagesordnung der Hauptversammlung. Ja, also muss man auch sagen, also sie wissen von dem Problem seit Anfang des Jahres, aber diese Hauptversammlung behandelt es nicht mal. Interessiert keinen offensichtlich, möglicher Straftatbestand interessiert niemanden und schon gar nicht Herrn Oberhof. Da meldete sich dann, es war glücklicherweise ein Jurist im Publikum anwesend, also von den Aktionären, der meldete sich dann auch zu Wort und der diese ganz extrem lange und sehr fehlerhafte Tagesordnung in der Luft zerrissen hat. Und Herr Oberhof war der Meinung und da haben wir natürlich alle dann einfach nur noch gelacht darüber. Herr Oberhof war der Meinung, man könne die juristischen Fehler in der Tagesordnung im notariellen Protokoll der Hauptversammlung bereinigen. Ist natürlich völliger Unsinn. Ich meine, man muss als CEO keine Ahnung vom Aktienrecht haben, ist jetzt in dem Sinne nicht seine Pflicht. Aber man muss natürlich erkennen, dass man keine Ahnung hat und ist verpflichtet. Und so macht es ja eigentlich auch jeder CEO, dann eben sich juristischen Beistand zu holen. Den gibt es eigentlich immer in der Vorbereitung der Hauptversammlung und natürlich auch in der Durchführung der HV. Dann ist dann immer irgendein Unternehmensjurist anwesend und der kennt sich dann auch im Kapitalmarktrecht aus. Und das ist hier eben nicht passiert. Die Tagesordnung, wenn man die sich anschaut, die hat halt irgendeine Sekretärin oder ich weiß nicht wer, also nichts gegen Sekretärin, die machen eine wichtige Arbeit, aber natürlich kann sie nicht eine juristisch sichere Einladung für eine Hauptversammlung schreiben, hat halt irgendjemand ohne Sinn und Verstand was zusammenkopiert und zusammengeschmiert. Und das geht natürlich so überhaupt nicht. Da wurde, also dieser ganze Ablauf, das war so eine unverfrorene Hemdsärmeligkeit, wie ich es wirklich noch nie zuvor irgendwo erlebt habe. Es gibt vielleicht andere Beispiele, ich kann ja noch nicht überall dabei sein, aber ich kenne sie jedenfalls nicht und ich habe, ich weiß nicht, vielleicht 1000 Hauptversammlungen besucht in 25 Jahren oder ich weiß es nicht. Naja, wahrscheinlich nicht ganz so viel, aber egal. Das gibt es einfach sonst so nicht und es ist wirklich unfassbar und unverständlich, warum man das so macht. Ich kann nur annehmen, es ist dem Herrn Oberhof eben einfach alles völlig egal. Ich habe nie eine HV der Social Chain erlebt. Ich weiß nicht, wie es dort gewesen ist. Hier war es jedenfalls eine absolute Katastrophe. Ich wurde dann noch gerügt, also in Unterbrechung. Es gab da noch eine HV-Unterbrechung. Ich wurde dann noch gerügt, weil ich eben aus der Hauptversammlung dann bei Twitter eine Kommentare geschrieben habe, warum ich das denn mache, als ob ich das irgendwie begründen müsste. Ich mache es halt, weil es mir Spaß macht. Und die Unterbrechung führte dann aber zum Abbruch der Hauptversammlung, weil natürlich dann irgendjemand, der Herr Oberhof, gesagt hat, naja, so geht's halt nicht. Also ihr müsst doch noch mal ganz von vorne anfangen. Und ja, das ist jetzt ein paar Monate her und seitdem haben wir auch nichts mehr davon gehört.
Aber ist auch das deutlichste aller Finger weg, was wir hier nur aussprechen können bei der Gesellschaft. Auch da, wer so mit Aktionären umgeht, der verdient weder euer Vertrauen noch dass euer Geld in der Aktie drin ist und ihr dann so einen Abstieg miterleiden müsst. Ja, das ist sehr, sehr ungünstig. Meine Frage, weil du jetzt so ein paar Missstände auch angesprochen hast, also dass es lange, lange Lücken gibt, in denen Berichte einfach nicht vorgelegt werden und so weiter. Es gibt ja da eigentlich gesetzliche Bestimmungen. Weißt du, was die DSW in so einer Situation auch tut und vielleicht auch welche Initiativen in Richtung des Gesetzgebers von der DSW da ergriffen werden, um solche Leistungen eben künftig zu verhindern?
Nee, also ich weiß tatsächlich nicht, also ich bin ja auch noch nicht so lange dabei bei der DSW, ich habe es mir jetzt mal aufgeschrieben für unsere Versammlung, für die nächste, was es da für Initiativen gibt. Ist auch immer die Frage, welchen Sinn das sozusagen juristisch macht. Ich meine, was die Vorlage der Jahresabschlüsse betrifft, also es gibt, die BaFin verhängt offensichtlich hohe Bußgelder, wenn die halt nicht vorgelegt werden. Ob die dann am Ende auch gezahlt werden, weiß ich nicht, also ich kenne keine Statistik dazu. Was jetzt der Schwachpunkt ist natürlich die Einberufung, die fristgerechte Einberufung der HV. Also die soll eigentlich 8 Monate nach Ende des Geschäftsjahres spätestens stattfinden. Das ist dann eben in der Regel bis Ende August, wenn das Geschäftsjahr am 31.12. endet. Bei der europäischen Aktiengesellschaft muss es sogar in den ersten 6 Monaten passieren. Aber wenn sie es nicht machen, also wenn sie die Frist verletzen, ja, was dann? Also man hat halt eben als Aktionär nur eine schwache Handhabe. Ich kann, wie gesagt, ans Registergericht schreiben. Das führt dann halt in der Regel auch nicht zum Erfolg, weil die Bußgelder zu gering sind oder eben man den die Vorstände gar nicht greifbar sind, wenn sie im Ausland sitzen. Und ja, wie geht's dann weiter? Also selbst wenn ich jetzt die Macht hätte, als Aktionär eine Hauptversammlung einzuberufen, wenn die Gesellschaft hat ja immer noch sozusagen
Die müssen
die
ja
ganze, kommen. Sie müssen ja kommen und sie müssen die Jahresabschlüsse bringen, weil worüber sollen wir sonst eigentlich reden? Also es geht ja am, das Wichtigste sind ja eigentlich immer die Geschäftszahlen, und wenn jetzt jahrelang einfach keine gemeldet werden und über einen Geschäftsgang nicht Bericht erstattet wird.
Ne, da stellt sich eben schon die Frage, ne? Da stellt sich eben schon die Frage, an welchen Stellen kannst du als Gesetzgeber eigentlich Sachen, also, und zwar nicht nur aufschreiben, sondern dann auch durchsetzen. Also, es gibt ja Fristen, nach denen auch Jahresabschlüsse zu veröffentlichen sind. Und wenn sowas dann nicht geschieht und wenn sowas dann beanstandet wird, dann muss es ja eigentlich irgendwelche Durchgriffsrechte geben, damit dann eben auch die Interessen der verschiedenen Gesellschafter, also wir brauchen jetzt nicht hier nur den Aktionär, das kann ja auch GmbHs und andere Sachen betreffen, damit die geschützt werden. Und da sind wir wieder bei einem Thema, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte in der Sendung, aber das scheint mir dann eben auch ein Problem zu sein, dass es vermutlich einen ganz guten Rechtsrahmen gibt, aber in dem Fall, dass den jemand missbraucht, dass es keine vernünftige Durchsetzung von Gesetzen gibt. Denn das ist ja ein Ausweis davon. Wir haben jetzt mehrere Gesellschaften gehabt und eine kommt ja noch.
Ja. Also der Rechtsrahmen, der existiert, der ist eben sozusagen recht schwach für den kleinen Aktionär. Konsequenzenarm, es gibt zu wenig Konsequenzen. Und die Justiz, das kommt ja auch noch dazu, die arbeitet halt extrem langsam. Und es kann halt Jahre dauern, bis ich dann halt da irgendwas vor Gericht erreiche. Ja, und dann ist dann die Gesellschaft bis dahin vielleicht schon den Bach runtergegangen und die Vorstände haben sich vom Acker gemacht und sind überhaupt nicht mehr greifbar. Also passieren ja die allerschlimmsten Sachen.
Okay, also in Comirnaty solltet ihr eben auch auf keinen Fall investieren. Finger weg auch von dieser Aktie, von dieser Gesellschaft und effektiv auch von den dort handelnden Personen. Damit sind wir mit unseren Top- und Flop-3 durch, aber Dirk war ja bei insgesamt 37 Hauptversammlung. Der hat noch zwei Sachen mitgebracht, die wir mal in das Overtime-Kuriositäten-Kabinett gesteckt haben. Einmal Kuriosität. Auch hier habe ich ein bisschen Angst, weil es klingt eigentlich so total seriös. Es klingt auch schön, weil wir reden über die Karwendelbahn und natürlich findet Guru Fokus nichts. Auch das Handelsblatt findet nichts. Nicht mal die Börsenzeitung findet hier irgendwas, aber es gibt zumindest eine Internetseite, wo ich dann erstmal sehe, Fahrbetrieb wegen Revision voraussichtlich bis 20.04.24 geschlossen, kriege ich so ein bisschen Angst. Dann kommt eigentlich so ein Sympathiepunkt, Karwendelbahnbrauerei und Brennerei Manufaktur. Da kriegt man ja irgendwie schon Lust auf so ein Abendessen in den Bergen. Aber Dirk, es hat ja einen Grund, dass die Karwendelbahn von dir ins Kuriositätenkabinett verbannt wurde, sich damit eben auch auf keinen Fall für irgendein wie auch immer geartetes Investment aufzudrängen scheint. Was ist da passiert?
Ja, das war die allerkürzeste Hauptversammlung, die man sich vorstellen kann und die ich
immerhin
erlebt habe.
Immerhin ein Rekord, das ist eine positive. Wir haben die kürzeste HV, das ist aber vermutlich keine gute Nachricht.
Nee, es ist keine gute Nachricht. Man kennt das ja vielleicht, dass die Karwendelbahn halt da beherrscht wird von einem Großaktionär, den sage ich mal, fasse ich mal zusammen unter dem Namen Familie Reich. Die ist bei diversen deutschen Nebenwerten aktiv und überall, wo sie aktiv ist, kommt eigentlich nichts Gutes bei raus. Bei der Karwendelbahn ist sie eben auch seit ein paar Jahren engagiert und da war im Januar eine Hauptversammlung angesetzt oder im Februar und sie wurde eröffnet, das war hier in Berlin. Und da sagt der Vorstand, ich eröffne hiermit die Hauptversammlung der Karwendelbahn und ich schließe hiermit die Hauptversammlung der Karwendelbahn. Und das war's.
Das sind ja 6 Sekunden oder sowas.
Na, vielleicht hat das ein bisschen mehr in die Länge gedehnt, aber ja, das war's.
Ja, wenn man dann ein bisschen weiter guckt, dann landet man aus welchen Gründen auch immer, bei der Valura Effektenhandel AG, da sind dann diverse Sachen mal zusammengestellt. Hier wird zumindest mal am 2.7. von 45 Sekunden geredet. Also da gibt es dann offenbar Unterschiede bei der Zeitmessung auch noch. Wer sich diesen Mumpitz dann eben anschauen will, der ist dazu aufgerufen, aber auf eben keinen Fall auch nur einen Cent in ein Geschäft zu investieren, was ja eigentlich was ganz Schönes ist. Weil so, wenn so eine Seilbahn, das ist ja der Eindruck, den man hier bekommt, erstmal steht, dann läuft sie normalerweise auch. Also außer im Moment eben, wenn wegen Revision bis voraussichtlich zum 20.12. geschlossen ist, was auch immer das für Gründe hat, die werden wir jetzt gar nicht nachrecherchieren. Hier war einfach nur die Kuriosität, kürzeste Hauptversammlung der Saison. Und zur offenbar für dich irgendwie ärgerlichsten kommen wir jetzt, wenn wir über auch eine Aktie sprechen, die wir hier schon diverse Male hatten, weil ich mich dummerweise nach einer sehr oberflächlichen Betrachtung während des IPOs, wo die Ankündigungen dessen, was man vorhat, eigentlich gar nicht so schlecht klang und auch der Preis vor diesem Hintergrund der Ankündigungen ganz positiv klang, ein paar Aktien günstigerweise nur gekauft habe, also nur in einer Echtgeld-TV-Position. Aber selbst diese 1.000 Euro haben sich inzwischen auf 150 Euro minimiert, weil Mr. Spex nicht nur versprochen gebrochen hat, sondern auch mit dem Widerruf dieser Versprechen wenige Wochen nach Start der Börsennotierung angefangen hat. Und du hast jetzt eben auch eine offenbar nicht so erfreuliche, sondern eine für dich sehr ärgerliche Bekanntschaft mit diesem Unternehmen gemacht.
Ja, also es fand halt eine virtuelle Hauptversammlung statt und man sieht es, man konnte es ja am Aktienkurs auch ablesen, dass dem Unternehmen geht's halt nicht gut. Sie sind halt wirklich nie zu Potte gekommen mit ihrem Geschäftsmodell, was mal irgendwie online gestartet ist, Online-Optiker, und dann haben sie halt Läden aufgemacht und es ist halt alles viel zu teuer und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich, ist ja klar, es gibt einfach großen Redebedarf und Fragebedarf dann in so einem Fall, wenn das Unternehmen so in Schwierigkeiten steckt, die Verluste türmen sich auf und man dann aber eben als Unternehmen eine virtuelle Hauptversammlung macht und sich dann eben hinter so einem, ja, in der Ferne halt hinter dem Monitor versteckt und halt wirklich die Fragen im Wesentlichen, also ganz wesentliche Fragen einfach abblockt, oder es werden eben ja juristisch vorgestanzte Antworten gegeben und dann ewig lange Unterbrechungen, wie gesagt, zum Aufschreiben der Antworten, und dann kommen die Antworten, die haben nichts Substanzielles und es fehlen viele Antworten, dann werden Leute, also man muss sich ja dann bei der virtuellen Hauptversammlung immer in dieser Queue anmelden, wenn man noch weitere Fragen stellen möchte. Und dann werden halt Aktionäre aufgefordert, ihre weiteren Fragen zu stellen, aber die vorhergehenden wurden noch nicht mal beantwortet. Also das funktioniert alles hinten und vorne nicht. Und dann stellt halt ein Aktionär eine halbe Stunde lang alles sehr valide und sehr zahlreiche Fragen, und dann spricht halt die Versammlungsleiterin rein, er soll jetzt bitte zum Ende kommen, und er kriegt dann eine Ermahnung und wird ihm gedroht, das Mikro abzudrehen, und dann kriegt er aber nochmal 5 Minuten. Also die Versammlungsleitung auch völlig chaotisch, und das Ganze ging dann halt, es war ein wirklich stundenlanges, es ging bis in die Abendstunde, ein stundenlanges Wortgeplänkel, Frage-Antwort-Geplänkel, ohne dass ich das Gefühl hatte, dass da jetzt substanziell klarer geworden wäre, wie das Unternehmen halt wieder auf dem, also nicht wieder, sondern überhaupt auf dem Erfolgsweg finden könnte. Und ich fand das einfach extrem ärgerlich und unangemessen. Und jeder, der da vielleicht noch mit aus guten Gründen meinetwegen Aktionär war und sich das angeschaut hat, müsste dann eigentlich, spätestens dann, wenn er das gesehen hat, Reis ausnehmen. Also wirklich unmöglich.
Und damit sind wir am Ende der Sendung angekommen. Diese Unmöglichkeiten könnt ihr euch natürlich einfach dadurch ersparen, indem ihr beispielsweise mit eurem Konto bei Scalable einfach vor allen Dingen in eure ETF-Sparpläne investiert oder euch Fonds dort kauft oder was auch immer ihr dort macht. Ich weise am Ende der Sendung deswegen darauf hin, weil im Moment ja überall, wie auch hier, Black Weeks sind, und bei Scalable hat das die Auswirkung, dass wenn ihr ein Konto jetzt eröffnet, dass ihr dann 60 Euro quasi als Guthaben bekommt, weil ihr nämlich sofort die einjährige Prime Plus Mitgliedschaft einmal erhaltet. Und wenn ihr schon ein Konto habt, dann könnt ihr zumindest auch Freunde werben und bekommt ebenfalls etwas dafür, nämlich 50 Euro. Das ist das Doppelte, was es ansonsten für eine erfolgreiche Empfehlung so gibt. Und womit ihr euch auf jeden Fall dann besser aufstellen könnt. Wir haben hier schon verschiedene Sendungen zu einem guten Grundaufstellen, vor allen Dingen zu guten Sparaufträgen gemacht, wo ihr eben entsprechend mit ETFs anfangen könnt, euer Vermögen zu bilden. Und das eine oder andere an guten Aktien, wo eure Interessen nicht mit Füßen getreten werden, so wie es Dirk hier in der heutigen Ausgabe beschrieben hat, das gibt's dann eben auch. Und das war es bei unserem 3 plus 3 plus 2, also 3 Tops, 3 Flops der diesjährigen Hauptversammlungssaison, inklusive 2 Kuriositäten zum Abschluss. Dirk, vielen Dank für deine Zeit, auch für die Interessenvertretung für die DSW dort bei den ganzen Hauptversammlungen und für die vielen Stunden, die du dort verbracht hast. Und wir werden das spätestens in einem Jahr wiederholen. Mal sehen, auf wie vielen Hauptversammlungen du dann warst. Vielen Dank für heute an dich.
Ich hoffe, ich habe beim nächsten Mal mehr Positives als Negatives zu berichten.
Das wäre total schön. Und ihr bleibt ansonsten einfach das, was wir euch besonders herzlich wünschen. Gesund, investiert und auch ansonsten, wie üblich, weiterhin mit dabei. Vor allen Dingen mit den guten Aktien, die kontinuierlich steigen und die ihre Investoren ernst nehmen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.